Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute wollen wir mal wieder über den Fachkräftemangel sprechen, beziehungsweise wir müssen es etwas weiter fassen über den Arbeitskräftemangel. Denn beim Fachkräftemangel geht es ja um Fachkräfte. Es sind aber keineswegs nur hochqualifizierte Arbeiter, die fehlen, sondern es werden auch im sogenannten niedrig qualifizierten Segment Leute gesucht, Stellen bleiben unbesetzt und wir fragen uns, warum, wie schlimm ist also dieser Arbeitskräftemangel wirklich und gibt es ihn, denn das ist ja auch für manche eher strittig.
Erstmal die Alltagserfahrung sagt ja, da ist auf jeden Fall ein Arbeitskräftemangel. Egal, wo man hinkommt, hat man den Eindruck, irgendwas funktioniert nicht. Ja, egal, ob man mit der Bahn unterwegs ist, egal, ob man im Krankenhaus ist und lange warten muss oder einfach nur, das ist dann die deutlich harmlosere Variante, wenn es im Café etwas länger dauert. Ja, also wir kennen das, glaube ich, alle aus dem Alltag, dass man den Eindruck hat, da fehlen Arbeitskräfte und das ging vielleicht sogar vor ein paar Jahren alles noch ein bisschen schneller. Und wenn man jetzt liberalen und konservativen Glauben schenken darf, dann ist der Mangel erschreckend. Angeblich sind in Deutschland 2 Millionen Stellen unbesetzt und, so darf man sich dann auch von denselben Politikern gerne anhören, die Arbeitslosen lümmeln währenddessen auf der faulen Haut herum. Wir wollen heute mal einen Blick auf diese Zahlen werfen. Wie viele Stellen sind wirklich unbesetzt? Wieso eigentlich? Und was könnte dagegen getan werden?
Zuerst aber möchten wir noch einmal auf unser Kinderbuch hinweisen. Die kleinen Holzdiebe und das Rätsel des Juggernaut. Dieses wunderbare Buch, illustriert von Nick Martin Sternitzke, ist draußen, ist erschienen bei Insel, also Surkamp, wenn man so möchte. Und wir sind sehr gespannt auf gemeinsame Veranstaltungen zu dem Buch. Vor allem sind wir aber auch gespannt, wie es aufgenommen wird. Denn wir haben ja den Versuch in diesem Buch unternommen, den Kapitalismus zu erklären, aus einer kritischen Perspektive selbstverständlich, und auch in gewisser Weise ein Konzentrat unserer Beschäftigung mit dem Marxismus und mit dem Kapitalismus in dieses Buch hineinzulegen und dies aber jetzt nicht einfach nur didaktisch zu tun, sondern zugleich eine Abenteuergeschichte zu erzählen.
Ja, und ob das gelungen ist, kann jeder selbst nachlesen. Schön, dass du uns nochmal gleich selbst gelobt hast mit den Worten. Es ist ein wunderbares Buch. Ich glaube, du wolltest sagen.
Weil ich es sah. Es ist so wunderschön gestaltet.
Ja, wundervoll illustriert.
Es liegt wunderbar in der Hand.
Das können wir ja lobend sagen, denn wir haben es ja nicht illustriert. Es ist wunderschön von außen. Ja. Und wir hatten ja kürzlich die Buchpremiere. Die kann man jetzt auch nachschauen bei YouTube. Den Link stellen wir natürlich in die Episodenbeschreibung. Kurz noch der Hinweis auf die Paywall-Inhalte. Weiterhin sind bei Patreon und Steady die Speakeasy und Wohlstand für alle Literatur ab 3 Euro im Monat zu sehen und zu hören. Diesen Monat sprechen wir bei Wohlstand für alle Literatur über J.D. Vance, also über Trumps Vizekandidaten, und über Hillbilly Elegy, mit dem er vor ein paar Jahren, als er noch erbitterter oder verbitterter Trump-Gegner war, berühmt wurde.
Lass mich auch ein bisschen anekdotisch einsteigen, als ich dir sagen kann, ich gehe durch Koblenz, sehe dort an Geschäften, die Mode verkaufen oder an Cafés, Schilder suchen Mitarbeiter. Ich höre zugleich von Leuten, die arbeitslos sind, beziehungsweise von Leuten, die im Handwerk arbeiten oder zum Beispiel als Schweißer arbeiten, die jetzt in Kurzarbeit geschickt werden. Es ist also ganz interessant, dass zum einen Leute gesucht werden, zum anderen aber sind zu viele Leute da, beziehungsweise hat man nicht genügend Arbeit. Wie geht das eigentlich alles zusammen? Wir versuchen das mal ein bisschen aufzuschlüsseln, aber es ist tatsächlich, wie ich finde, sehr, sehr eigenwillig, was hier gerade passiert. Zudem haben wir diese Rezession, die von manchen ja gar nicht als Rezession angesehen wird. Also wir haben ja in der Ampelkoalition doch einige Rezessionsleugner und die sagen dann doch, es steigt aber 0,1% oder so etwas. Also bitte, es ist eine Rezession. Aber versuchen wir mal erstmal nochmal zu begreifen, was ist unter Arbeitskräftemangel zu verstehen. Wir haben ja schon in Folge 202 uns mit dem Fachkräftemangel auseinandergesetzt und damals war das sehr abstrakt. Heute soll es konkreter werden, weil wir wollen nochmal dieses Argument von damals hier hervorholen. Damals haben wir erklärt, dass die Besetzung wichtiger gesellschaftlicher Tätigkeiten keineswegs an zu wenig Menschen scheitert, sondern auch daran, wie im Kapitalismus Arbeit organisiert ist. Wir nehmen jetzt ein simples, vielleicht auch ein bisschen populistisches Beispiel, Werbung, Marketing, ja? Da arbeiten etwa 500.000 Menschen in Deutschland. Jetzt kann man über den Sinn diskutieren. Häufig ist ja die Werbung dafür zuständig, den konkurrierenden kapitalen Kunden zuzuschustern. So nehmen wir ein einfaches Beispiel. Wir haben Marmelade. Es wird kein zusätzliches Glas Marmelade produziert, wenn die Werbefachleute sich ordentlich ins Zeug legen, um Zott, Mövenpick und sonst was zu bewerben, sondern es ist ja dann ein Kampf gegeneinander. Also soll es die Marmelade von Zott oder die von Mövenpick oder die eines dritten Anbieters sein. Das heißt, es wird dadurch nicht die Produktivität gesteigert, sondern Marketing richtet sich dann für das Einzelunternehmen vielleicht, aber nicht, wenn man volkswirtschaftlich darauf blickt, für die gesamte Volkswirtschaft.
Genau. Also wenn man ganz marxistisch gesprochen nochmal in Gebrauchswerten denkt, in nützlichen Dingen, die in der Gesellschaft hergestellt werden und dann verteilt werden, dann ist die Werbeindustrie so gesehen eigentlich relativ nutzlos. Die produzieren nicht neue nützliche Dinge zum Verkonsumieren, sondern die bewerben die konkurrierenden Produkte auf dem Markt. Und bemerkenswert ist jetzt, man hat zum Beispiel diese 500.000 Leute, die dem stofflichen Reichtum der Gesellschaft nichts hinzufügen. Das ist kein persönlicher Angriff auf die Leute. Ist sicherlich auch cool, in diesen Bereichen zu arbeiten mitunter. Aber
zumal unsere Produktion zwar eine Podcast-Produktion ist, aber doch vielleicht ein bisschen entfernt von den Marmeladengläsern, die im Zweifelsfall auch ganz relevant sein können und sinnvoll sein können. Ne?
Ich nehme mich da nicht raus übrigens aus der Rechnung, will ich nochmal kurz
was
sagen.
Was wollte ich ja damit sagen?
Also ich will mich ja überflüssig sagen. Machen in dem Sinne. Also wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne eine andere Gesellschaft, weiß ich schon, dass ich mich als Kritiker der Gesellschaft damit überflüssig mache und auch gegebenenfalls andere Arbeit zugeführt werde. Aber das ist dann so. Allein diese 500.000 Menschen im Werbesektor, die würden ausreichen, um die sogenannte Pflegelücke, die bis 2035 droht, komplett auszugleichen. Also man geht davon aus, dass in 11 Jahren eine halbe...
Dann nehmen wir noch die Podcaster dazu.
Meinetwegen gerne. Ja, dass eine halbe Million Menschen fehlen wird in der Pflege in Deutschland. Und da sieht man einfach an diesem Beispiel sehr gut, die Befriedigung wichtiger Bedürfnisse, die scheitert nicht daran, dass es zu wenig Menschen gibt, dass die knapp wären, sondern dass es keine sinnvolle ökonomische Planung gibt und alles dem Markt überlassen bleibt. Es gibt also erstens Arbeiten, über deren gesellschaftlichen Sinn man streiten kann. Und zweitens gibt es Arbeiten, die zwar sinnvoll sind, aber die nicht ausgefüllt werden, weil sie zu schlecht entlohnt werden. Also der Anspruch, dass Arbeit sich kapitalistisch lohnen muss, dass sie einen Profit bringen muss, denjenigen, die Arbeitsplätze vergeben, das beißt sich immer wieder mit einer sinnvollen Form der Arbeitsorganisation.
Tun wir nun einmal für einen Augenblick so, als wären alle Jobs, die derzeit auf dem Markt ausgeschrieben sind, für die Gesellschaft sinnvoll. Also als gäbe es nicht so etwas, was man als Bullshit-Jobs beschreiben kann. Wir haben schon häufig darüber geredet. Graeber bezieht sich ja da zum Beispiel auf Konzerne, die im mittleren Management Leute beschäftigen, die gut bezahlt sind, bei denen man bei bestem Willen nicht sagen kann, was die eigentlich tun. Und auch die Leute selbst befragt wissen es eigentlich nicht. Also daran sieht man, es ist nicht alles sehr effizient. Gehen wir mal davon aus, das gäbe es alles nicht. Wie ist das dann jetzt zu verstehen? Wieso werden denn diese Jobs nicht ausgefüllt? Laut dem arbeitgeberfreundlichen IFO-Institut berichtet über ein Drittel der deutschen Unternehmen davon, keine Fachkräfte zu finden. Im März waren es 36%, ein Jahr zuvor waren es 43%. Diese Abnahme ist aber der schlechten Konjunktur geschuldet. Die deutsche Wirtschaft schrumpft derzeit, Stichwort Rezession. Dass die Unternehmen, die über Fachkräfte klagen, weniger werden, liegt also nicht daran, dass das eigentliche Problem behoben wäre, sondern daran, dass derzeit einfach weniger eingestellt werden. Also auch die Nachfrage nach Produkten aus dem Ausland lässt ja nach. Folglich muss weniger produziert werden. Folglich werden dann auch Leute in Kurzarbeit geschickt.
Also die ausländische Nachfrage lässt nach, meinst du?
Ja, ne? Die ausländische Nachfrage, ja. Die Konsumnachfrage auch, aber die ausländische Nachfrage ist natürlich für den produzierenden Sektor in Deutschland ziemlich wichtig. Was ist nun das Problem? Gibt es zu wenig potenzielle Arbeitskräfte? Wenn man unserem Kollegen Maurice Höfgen folgt, ihm Glauben schenken darf, dann ist das ja keineswegs der Fall. In seinem Wirtschaftsbriefing bei Jung und Naiv schlüsselte er vor knapp einem Monat die Zahlen des IAB auf, also des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, und zeigte, wie oberflächlich viele Diskurse rund um den Arbeitskräftemangel sind.
Also laut der aktuellen Stellenerhebung dieses Instituts gab es im ersten Quartal 2024 knapp 1,5 Millionen offene Stellen. Und wiederum ein halbes Jahr zuvor waren es knapp 2 Millionen offene Stellen. Und diese Zahl wird seitdem als Horrorzahl immer wieder in den Raum geworfen. Dabei muss man feststellen, Fluktuationen je nach Saison sind eigentlich ziemlich normal. Und das war wirklich der absolute Höchststand bislang, dass es diese 1,973 Millionen offenen Stellen gab oder wie viel das jetzt genau waren. Dennoch darf man sich immer wieder anhören seitdem, dass 2 Millionen Stellen unbesetzt seien, während es sich die Arbeitslosen doch ach so gut gehen lassen. Also ganz besonders FDPler und CDUler agitieren gerne in dieser Hinsicht, so wie ein Carsten Linnemann beispielsweise. Blickt man jetzt genauer auf die Zahlen, dann sehen wir, von diesen knapp 1,5 Millionen offenen Stellen sind nur 1,23 Millionen Stellen sofort zu besetzen. Und wenn man das in ein Verhältnis zu den Arbeitslosenzahlen setzt, dann merkt man relativ schnell, in Wahrheit gibt es deutlich mehr Arbeitslose als ausgeschriebene Stellen.
Wegen der schwächenden Konjunktur ist die Arbeitslosigkeit derzeit ungewöhnlich hoch. Knapp 2,8 Millionen Arbeitslose laut Arbeitsagentur, und das ergibt dann eine Arbeitslosenquote von etwa 6%. De facto sind es aber deutlich mehr. Die Zahlen sind ja geschönt zugunsten der Regierung. Viele Menschen werden in diesen Zahlen gar nicht aufgeführt. Es gibt zusätzlich die Kategorie der Unterbeschäftigung. Hier zählen nicht nur Arbeitslose rein, sondern auch kranke Arbeitssuchende oder Menschen, die in einer Maßnahme des Jobcenters stecken. Wenn wir diese Zahlen nehmen, dann sind wir schon bei 3,6 Millionen Menschen ohne Beschäftigung. Und dazu kommen dann noch Menschen, die unfreiwillig in Teilzeit sind oder Flüchtlinge, die nicht arbeiten dürfen, und einige andere Gruppen. Insgesamt, so ist dann die Rechnung von Maurice, sind es also 5 Millionen Menschen, die derzeit gar nicht oder nicht in Vollzeit beschäftigt sind. Und dem gegenüber stehen jetzt nur 1,2 Millionen dort zu besetzende Stellen, sofort zu besetzende Stellen. Das heißt also, ja, es kann eigentlich gar keinen Arbeitskräftemangel geben.
Genau, also er sagt, eigentlich hat man auf jede zu besetzende Stelle fast eine Handvoll Leute, also fast 5 Leute gibt es auf jede zu besetzende Stelle im Durchschnitt. Nun, was ist das jetzt für eine komische Diskrepanz? Ist der Arbeitskräftemangel wirklich eine ganz alberne Übertreibung? Oder ist vielleicht auch Maurice da, auch wenn die Zahlen, die er zusammenstellt, erstmal sehr überzeugend wirken und das sehr verdienstvoll ist, ist er da vielleicht etwas, ich sag mal, hemdsärmlich unterwegs? Denn es ist ja so, dass es mehr Arbeitslose als Stellen gibt beispielsweise, und dass das auch relativ häufig vorkommt, das findet ja eigentlich oder empfindet kaum ein Ökonom als eine große Anomalie. Man hat in der VWL zum Beispiel den Begriff der sogenannten natürlichen Arbeitslosigkeit. Das ist ein Begriff von Milton Friedman. Und man kann jetzt sicherlich viel gegen Milton Friedman sagen. Man kann auch viel methodologisch auch hier bestimmt kritisieren, wenn man wollte. Aber eigentlich hat doch dieser Begriff sehr viel für sich, um zu verstehen, warum es Arbeitslosigkeit gibt. Also, dass es immer so eine, ich sag mal, Sockelarbeitslosigkeit gibt, die normalerweise nicht ganz weggeht. Wir geben mal ein ganz einfaches Beispiel. Mobilität. Viele Menschen sind nicht dort, wo Jobs angeboten werden. Und die können dann halt auch nicht einfach mal so umziehen. Wenn es, sagen wir mal, in Ostdeutschland deutlich mehr Arbeitslose als offene Stellen gibt, die können jetzt nicht alle in den Westen ziehen. Das verursacht ja übrigens auch Kosten. Also der Umzug kostet, die neue Wohnung ist wahrscheinlich teurer als die alte und so weiter. Das heißt, zum Mobilitätsproblem kommen Anpassungskosten hinzu, Und hier haben wir ja nur von finanziellen Kosten gesprochen. Es ist ja nicht so, dass die Leute jetzt wahnsinnig gerne umziehen. Die meisten Menschen sagen ja nicht, ach toll, ich ziehe mal völlig woanders hin als da, wo ich jetzt gerade meinen Lebensmittelpunkt habe, mit meiner Familie, vielleicht sogar meinen Kindern. Das mögen eigentlich nur die allerwenigsten Menschen gerne machen. Aber auch die finanzielle Seite ist interessant. Also man kann sich jetzt zum Beispiel mal vorstellen, jemand, der zum Beispiel weniger als 15 Stunden arbeitet die Woche und gerne mehr arbeiten würde, der kann ja schon in der Arbeitslosenstatistik, der kann ja da quasi einbezogen sein. Und es ist durchaus gut vorstellbar, dass es einfach Menschen gibt, die, sagen wir mal, in Ostdeutschland arbeiten, zu einem mäßigen Lohn, nicht ganz so viel, wie man gerne würde, und die dann durch Aufstockerei, Wohngeld und sonst was am Ende besser dastehen würden, als wenn sie jetzt, sagen wir mal, mit etwas mehr Stunden und etwas besser bezahlt in den Westen ziehen, weil sie dann meinetwegen dort höhere Mieten zahlen würden. Das heißt, es gibt sehr rationale Gründe, warum diese Leute dann zum Beispiel trotzdem keine Lust auf einen Umzug wegen des Berufs hätten. Das wäre so einer von vielen Gründen, mit denen man erklären kann, warum da nicht einfach so diese Mobilität gegeben ist. Und Friedman hat noch andere Beispiele, zum Beispiel nicht ausreichende Informationen. Also der Markt kann nie so ideal funktionieren, dass jeder Marktteilnehmer sofort weiß, wo gerade eine Stelle für ihn frei ist. Und kurzum, wir sehen einfach, die Arbeitslosigkeit ist immer zu einem gewissen Grad gegeben. Ein Markt, auf dem kein einziger Mensch arbeitslos ist, ja, wo nicht gerade irgendeine Firma pleite geht und mal wieder ein paar Leute entlässt, die dann mal kurzfristig keine Arbeit finden, das ist eigentlich selbst theoretisch unvorstellbar.
Nun kann man auch da ja entgegenwirken. Also bei dem Mobilitätsproblem könnte man sagen, der Staat finanziert den Umzug und minimiert damit die Arbeitslosigkeit, minimiert dann auch seine Ausgaben, die er als Staat ja hat. Wenn Leute voll in Arbeit sind, dann müssen sie nicht mehr angewiesen sein auf staatliche Unterstützung.
Naja, aber wenn
Ich
dein
meine,
Lohn
in
beispielsweise woanders nur unwesentlich höher wäre als bislang, dann könntest du trotzdem noch Wohngeld brauchen, was dann natürlich höher wäre, weil die Miete dort teurer ist. Das will ich nur sagen. Also
ja.
es kann alles passieren.
Also in dem niedrigen Segment ist das tatsächlich ein Problem. Im höheren Segment werden ja Umzüge auch organisiert von Unternehmen selbst
Genau,
oder auch
da brauchst du nicht den Staat
Universitäten.
zu. Ja.
Universitäten arrangieren, wenn sie den Professor von der einen Uni abwerben, dass der mitsamt seiner Bücher herüber transportiert wird und der muss sich darum nicht viel kümmern. Ich glaube, dass man tatsächlich aber diesen Umzug und das besser organisieren könnte, also den Anreiz tatsächlich auch staatlich ein bisschen unterfüttern könnte, dass man da sich eine neue Stelle Vollzeit sucht. Also ich glaube schon, dass das eine Option ist, aber es ist natürlich ein Problem und wir sprechen hier über sehr viele Jobs, die auf sehr niedrigem Lohnniveau sind und wenn man sich das dann ausrechnet, man bekommt da zwar 200 € im Monat mehr, zahlt aber 150 € Miete mehr, dann braucht man sich das gar nicht mehr groß zu überlegen, warum sich das antun, dieses Leid für 50 € mehr, ne? Darum geht es ja. Und wenn wir jetzt mal gucken, beim IAB werden ja auch Gründe angegeben, was denn, woran es liegt mit den offenen Stellen. Da ist auch erstmal die Geografie. Setzen wir die offiziellen Arbeitslosenzahlen in ein Verhältnis zu den offenen Stellen, dann erhalten wir 1,8 Arbeitslose pro ausgeschriebenen Job. Die Diskrepanz zwischen Ost und West ist jedoch sehr groß. Im Osten sind es 2,3 Arbeitslose pro Job, im Westen nur 1,7. Heißt also, insbesondere im Osten gibt es deutlich mehr Arbeitslose als Jobs. Was bedeutet, um das auszugleichen, müssten viele Menschen umziehen. Die Arbeitsplätze sind nicht da, wo die Menschen sind. Für jüngere Menschen ist es natürlich einfacher, aber es gibt gar nicht so viele junge Menschen in Deutschland und die, die schon eine Familie gegründet haben oder auch über 50 sind, werden nicht so einfach umziehen. Zweitens, über die Hälfte der ausgeschriebenen Jobs wird laut den Unternehmen wegen zu weniger Bewerber oder wegen mangelnden Qualifikationen nicht ausgeschrieben. Das heißt also, man hat ja nicht
Nicht
einfach Leute,
gefüllt,
die man
sorry,
überall
ja.
nicht gefüllt, man hat ja nicht einfach Leute, die man einfach überall verwenden kann, sondern die sind dann für viele Jobs einfach gar nicht geeignet. Naja, und drittens ist dann diese Sache mit den Löhnen. Also da wird angegeben, dass die Lohnfrage ein Grund ist, warum diese Stellen nicht besetzt werden. Und das heißt ja dann übersetzt, dass die Arbeitnehmer mehr wollen, als die Arbeitgeber bereit sind zu geben.
Genau. Und das ist ja wahrscheinlich auch in Wahrheit dann ein Hauptgrund dafür, dass es weniger Bewerbungen gibt. Also wenn von vornherein klar ist, naja, das mit den Löhnen stimmt da überhaupt nicht, da stelle ich mir was anderes vor, dann bewirbt man sich halt nicht. Ein knappes Fünftel der Arbeitsplätze kann wegen zu hoher Lohnforderungen nicht besetzt werden, also weil die Arbeitnehmer zu viel Geld fordern für ihre Arbeit. Und dann kommen nochmal 15% dazu, und das ist die lustigste Formulierung der ganzen Statistik, und zwar fehlende Bereitschaft der Arbeitssuchenden, die Arbeitsbedingungen zu erfüllen. Es ist eine total komische Formulierung, denn die Arbeitsbedingungen, die können ja nicht von Arbeitssuchenden erfüllt werden. Man müsste eher sagen, fehlende Bereitschaft der Arbeitssuchenden, die schlechten Arbeitsbedingungen zu ertragen. Oder man müsste sagen, fehlende Bereitschaft der Arbeitgeber, gute Arbeitsbedingungen zu erfüllen. Aber so ergibt das überhaupt keinen Sinn, so wie das da steht.
Ja, aber das ist ja genau jetzt die Politik von FDP und CDU. Man will die Bedingungen für Bürgergeldempfänger einfach so furchtbar gestalten,
Ja.
dass man über jede Arbeitsbedingung sagt, ach, ist immer noch besser, als im Bürgergeld zu sein. Das heißt, man will eine Gewöhnung schaffen, bei der irgendwann alle bereit sind, alles zu tun. Und da sieht man ja, dass es also nicht eine Entwicklung nach oben gibt, sodass die Arbeitgeber sagen, wir verbessern das. Punktuell gibt es das natürlich. Also man spricht ja hin und wieder auch mal mit Arbeitgebern oder liest einiges. Und das ist dann nicht nur symbolisch, obligatorisch haben wir mal noch einen Kicker aufgestellt im Pausenraum, sondern da gibt es dann deutliche Verbesserungen. Zum Beispiel auch, wir sprechen ja viel über Mobilität und Verkehr, dass dann die Arbeitgeber gratis oder fast gratis E-Bikes zur Verfügung stellen. Das ist ein enormer Anreiz dann für Leute.
Und du hast eben schon diese Verschlechterungen genannt, die sich arme Leute gefallen lassen müssen, um beispielsweise weiterhin staatliche Leistungen bekommen zu können. Beispielsweise, dass man als aufstockender Bürgergeldempfänger dazu bereit sein muss, 3 Stunden am Tag zur Arbeit zu pendeln. Es ist wirklich Wahnsinn, was da den Menschen zugemutet wird. Man könnte glatt auf die böse Idee kommen, wir hätten es im Kapitalismus mit einer Wirtschaftsweise zu tun, in der die Menschen ihre gesamte Lebenszeit opfern müssen, um andere reicher zu machen. Ja, also auf so völlig verrückte Ideen kommt man, wenn man so eine
Ja.
Politik sieht. Man weiß gar nicht, wie man solche Anschauungen nicht haben kann, wenn man sich mal kurz in der Welt umguckt. Jetzt haben wir es schon ganz klar gemacht, viele Arbeitsplätze werden wegen zu hoher Lohnforderungen oder zu hoher Anforderungen an die Qualität des Arbeitsplatzes nicht besetzt. Umgekehrt wird es wahrscheinlich auch bedeuten, viele Bewerbungen werden gar nicht erst geschrieben, und zwar wegen der niedrigen Löhne. Da könnte man jetzt ja ganz klassisch oder man müsste eher sagen neoklassisch drauf reagieren. Jeder neoklassische Ökonom wird einem sagen, was knapp ist, muss teurer werden. Sagt auch Maurice genauso. Ja? Also was in der Marktwirtschaft knapp ist, das muss teurer werden, hat Maurice gesagt. Und genau das hat sogar schon so ein neoliberaler Ökonom wie Clemens Fuest vor über einem Jahr geschrieben. Das ist interessant. Der schrieb vor über einem Jahr gemeinsam mit Simon Jäger in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, aus ökonomischer Sicht gibt es auf Knappheit eine einfache Antwort: die Preiserhöhung. Übertragen auf den Arbeitsmarkt könnte man demnach Mangel überwinden, indem man Löhne erhöht. Was wären die Folgen? Einige Unternehmen würden sich aus dem Markt zurückziehen. Manche unliebsame Tätigkeit würde wegfallen oder automatisiert. Beschäftigte wechseln in Jobs mit höheren Löhnen und höherer Produktivität. Für einzelne Unternehmen, die im Wettbewerb nicht mithalten können, wäre das bitter. Gesamtwirtschaftlich ergibt sich daraus aber ein Gewinn. Hinzu kommt, dass Menschen bei höheren Löhnen eher bereit sind, eine Stelle anzunehmen.
Das klingt nun erst einmal wunderbar. Gleichzeitig hat dieser Ansatz einige blinde Flecken. Sehen wir mal weiter, was Fuest und Jäger damals geschrieben haben. Gerade die Friktionen am Arbeitsmarkt sorgen dafür, dass Arbeitskräfte nicht dort eingesetzt werden, wo sie am produktivsten sind. Das produktive E-Mobility-Startup kann nicht ausreichend wachsen, wenn die benötigten Ingenieurinnen aufgrund von Friktionen beim etablierten Autozulieferer bleiben. Mehr Wettbewerb könnte so zu einer doppelten Dividende führen. Arbeitskräfte werden vermehrt dort eingesetzt, wo sie produktiver sind, und Löhne und Arbeitsbedingungen verbessern sich insbesondere dort, wo sie aus marktwirtschaftlicher Sicht zu niedrig waren. Sofern Beschäftigte mit niedrigen Einkommen überproportional profitieren, sinkt zusätzlich die Ungleichheit. Das klingt erstmal gut und löblich, wenn selbst Neoliberale sich auf die Idee der Arbeiterschaft, auf die Seite der Arbeiterschaft stellen, anstatt bloß auf Arbeitslose einzudreschen. Aber wir müssen fragen, für wie viele Jobs denn eigentlich ein solches Szenario funktioniert. dass extrem gut qualifizierte Arbeitnehmer, die über hohe Verhandlungsmacht verfügen, von einem Unternehmen zum anderen wechseln können und dann immer bessere Löhne bekommen, das ist ja klar. Mag ja sein, dass ein paar geniale Ingenieure von einem Unternehmen in ein anderes wechseln und dabei höhere Löhne bekommen können, ohne dass das Unternehmen davon großartig finanziell betroffen ist. In vielen Jobs aber gilt das ja schlichtweg nicht.
Wir können uns das ja mal kurz etwas konkreter nochmal vorstellen. Sagen wir, diese Ingenieure, die wechseln wegen eines besseren Jobangebots von VW zu einem Pionier der E-Mobilität. Und dann verursacht das natürlich gewisse zusätzliche Kosten für dieses Pionierunternehmen, die fallen aber nicht so stark ins Gewicht. Denn ein großer Teil der Lohnkosten für die normalen Arbeiter, die einer manuellen Tätigkeit nachgehen, die bleiben ja relativ konstant. Nur für die hochqualifizierten Ingenieure, die einen, sag ich mal, relativ geringfügigen Teil der Lohnrechnung am Ende ausmachen, nur für die zahlt man deutlich mehr drauf. Noch dazu ist es ja so, dass bei den Margen vielleicht eine gewisse Flexibilität besteht. Es ist nicht so, dass die Marge unglaublich hoch sein muss beim Markteintritt. Da geht es ja erst einmal darum, Marktanteile zu erobern. Das heißt, da sind die Kapitalgeber noch etwas entspannter. Es geht darum, möglichst schnell, möglichst bekannt zu werden, möglichst viele Autos zu verkaufen. Und erst später, wenn man ein etablierter Player ist, dann geht es wirklich darum, richtig viel Geld damit zu verdienen. Was ist nun aber mit Sektoren, die anders funktionieren? Blicken wir auf den Niedriglohnsektor, der ja eigentlich staatlich stark subventioniert ist. Da stellt sich schon die Frage, wenn diese Geschäftsmodelle, sagen wir, verunmöglicht werden, beispielsweise durch einen höheren Mindestlohn, den könnte man dann ja einführen, gibt es für all diese Menschen produktivere Jobs mit besseren Verdienstmöglichkeiten? Setzt dort automatisch eine kreative Zerstörung ein? Oder kann es nicht auch einfach sein, dass viele der Arbeiten, die derzeit staatlich subventioniert sind, dann komplett wegfallen, ohne dass ein adäquater Ersatz auf den Plan tritt? Also man muss sich ja vorstellen, man hat ja vor über 100 Jahren dieses Moment gehabt, wo man so eine schöpferische Zerstörung hatte mit dem Taylorismus und Fordismus. Ja, dass man die Massenfertigung beispielsweise von Autos hat und dann ist da eine Industrie, die wahnsinnig modern ist und die viele Leute anzieht und neue Arbeitsplätze zur Verfügung stellt. Dann wäre zum Beispiel die Frage, was ist denn das realistische Pendant hierzu in Zeiten von KI, dass hier so eine, sagen wir mal, alte, verkrustete Strukturen wegbrechen und dann werden Menschen, die bislang in relativ unproduktiven Sektoren der Wirtschaft waren, die werden da eine bessere Anstellung finden. Gibt es da gerade eine realistische Entwicklung, die darauf hindeutet? Oder könnte es sein, dass diese Jobs wegfallen, also dass sich quasi für niemanden mehr diese Menschen marktwirtschaftlich nutzbar machen lassen und dass dann einfach die Jobs wegfallen, so wie das im Süden Europas ist, wo man eine immens hohe Jugendarbeitslosigkeit hat?
Mit der KI sicherlich nicht, aber man könnte darüber nachdenken, ob nicht gerade diese grüne Transformation, Photovoltaikanlagen, die ja auch alle irgendwo aufgeschraubt werden müssen, dazu führen würde, dass dort interessante Jobs entstehen, auch für Leute, die vorher im Niedriglohnsegment tätig waren, die dann dort etwas mehr verdienen. Also Photovoltaikindustrie bedeutet ja nicht nur, dass man da ein paar Ingenieure hat, sondern das bedeutet ja auch, dass man ganz viel im Handwerk hat. Und man sieht ja auch schon, dass Handwerker in einigen Bereichen knapp sind. Also da wäre ja zum Beispiel sowas möglich.
Das stimmt. Auch wenn man da natürlich dann wiederum, glaube ich, einen sehr stark steuernden Staat bräuchte, was sich diese Regierung ja auf gar keinen Fall zutraut. Also wenn man wirklich eine grüne Wende haben will im Sinne von, also das wäre natürlich was, wo ich doch für zu haben wäre, so als Idee, dass man sagt, wir machen jetzt mal diese ganzen relativ unproduktiven, auf Ausbeutung und Aufstockerei ausbeutenden Lohnarbeitsverhältnisse platt. Ja, man sagt zum Beispiel, die Leute, die jetzt für weniger Euro die Stunde Essen ausfahren, und das wird dann vom Staat eigentlich noch subventioniert, um nur so ein Beispiel zu nennen, wo man es oft mit relativ harten Arbeitsbedingungen zu tun hat, nicht so richtig guten Löhnen und dann ist noch Aufstockerei nötig und das fällt jetzt beispielsweise weg oder wird halt teurer, ja. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, das wird besser bezahlt und dann wird es für den Endkonsumenten teurer, das könnte auch sein. Aber sagen wir mal, viele dieser Arbeitsverhältnisse würden wegfallen und stattdessen würde der Staat dann selbst stark eingreifen und sagen, wir sind der Meinung, ist es jetzt sinnvoller, Solarpaneele aufs Dach zu schrauben, als Essen auszufahren, die Leute sollen sich Essen selbst holen oder selbst kochen oder was auch immer. Das wäre natürlich möglich, aber mit dieser Regierung natürlich undenkbar.
Mhm. Wie ist es aber dann, wenn man sagt, manche Jobs brechen doch gar nicht weg, auch wenn es eine Lohnerhöhung gibt, weil ja sehr viele Leute dann mehr Lohn haben? Also können wir nicht darüber reden, dass nicht nur in einzelnen Sektoren dann der Lohn steigt, sondern wenn wir jetzt zum Beispiel einen Mindestlohnanstieg haben auf 15 Euro, dann steigen auch relativ die anderen Löhne dazu. Das bedeutet also, das Lohnniveau als Ganzes steigt etwas und damit sind auch dann die mittleren Einkommen etwas höher, womit für die es auch dann kein Problem ist, für die Lieferandofahrt 1,50 Euro mehr auszugeben.
Ja, das ist jetzt relativ kompliziert, also weil natürlich jeder Sektor das unterschiedlich gut machen kann. Also das würde natürlich bedeuten, also wenn das ohne Preissteigerung im selben Maß stattfinden soll, würde das natürlich bedeuten, das Kapital muss sich eine Einschränkung seiner Profite gefallen lassen. Ne? Ansonsten wird das in Preissteigerungen gehen und dann wird es wahrscheinlich so laufen, dass die Preissteigerungen immer noch nicht aufgefressen werden von den Lohnzuwächsen, aber sie werden zumindest teilweise davon aufgefressen. Also ich könnte mir beispielsweise gut vorstellen, dass dann gerade die, sag ich mal, die unteren Einkommensklassen, dass die noch relativ gut davon profitieren, weil die ja eh viele, ich sag mal in Anführungszeichen, Luxusdienstleistungen, wie sich Essen liefern lassen oder sonst was, nicht so häufig in Anspruch nehmen wie Leute mit mehr Geld und dass es eher bei denen so sein wird, dass viele von den Dienstleistungen, die die dann wiederum in Anspruch nehmen, teurer werden. Aber da findet das natürlich, sag mal, da findet so eine Umverteilung innerhalb der, oder so eine Stauchung der Lebensverhältnisse so ein bisschen statt. So stelle ich mir das vor. Aber es gibt ja auch viele Sektoren, wo das gar nicht so einfach möglich ist. Also wenn man zum Beispiel sagt, das Kapital möchte sich seine Profite nicht einschränken lassen, steht aber in internationaler Konkurrenz, dann wird es natürlich schwierig. Ne? Also wenn das Kapital beispielsweise sagt, ich würde jetzt gerne die Preise erhöhen, weil ich die Löhne erhöhen muss und gleichzeitig steht man in internationaler Konkurrenz zu Autobauern aus aller Welt, dann wird es schwierig. Dann kann es auch sein, dass das Kapital einfach sagt, gut, dann wandere ich jetzt erst recht noch woanders hin ab und dann ist der Arbeitsplatz ganz weg. Also da kann man sich jetzt 1000 Szenarien ausmalen.
Blicken wir noch gerade auf diese Konstellation mit dem Weltmarkt, weil das kommt ja sehr häufig als Argument und das ist ja erstmal sofort nachvollziehbar. Aber wenn wir doch mal schauen, was wird eigentlich aus Deutschland exportiert, also was wird in der Welt nachgefragt, dann sind es ja drei, vier Segmente. Das ist Chemie, das ist Maschinenbau, das ist die Autoindustrie und Elektronik, Digitales.
Waffen.
Und das sind doch alles, ja, und Waffen. Ja, nimm ruhig noch die Waffen dazu. Und das sind doch alles Bereiche, in denen vergleichsweise gute Löhne gezahlt werden und wo es auch, ich habe jetzt nicht alle Zahlen vor Augen, aber ich könnte es mir vorstellen, aufgrund auch der gewerkschaftlichen Strukturen, es Lohnanstiege gegeben hat. Also da gab es ja gar nicht diese großen Stagnationen vielleicht. Und würde man dann nicht da ein gutes Argument haben, um zu sagen, ja, es gibt da zwar in diesen Bereichen Anstiege von Löhnen, aber das war gar nicht so wichtig. Also wir können auch Exportweltmeister mit höheren Löhnen sein. Also vielleicht war diese Idee der Schaffung des Niedriglohnsektors des größten von Europas, wie die rot-grüne Regierung seinerzeit das wollte, gar nicht das, was am Ende so wichtig war.
Naja, aber dass man, also die Löhne in diesen Exportsektoren, die sind natürlich nicht niedrig, aber sie sind niedriger, als sie aufgrund der Produktivitätsentwicklung sein könnten. Darum geht es ja eigentlich. Natürlich finden da Lohnsteigerungen statt, aber die sind dann halt oftmals niedriger als das, was die Produktivität eigentlich hergeben würde. Und genau dadurch ist, das ist natürlich schon ein großer Teil des deutschen Exportwunders, ne? Also, dass man es einfach geschafft hat, dort natürlich an sich relativ gute Löhne zu zahlen, weil man, sage ich mal, relativ komplexe Waren gefertigt hat, die international wettbewerbsfähig waren und dann konnte man dadurch auch gute Löhne zahlen. Aber wenn man sich die Entwicklung der Produktivität versus der Löhne in den letzten Jahrzehnten ansieht, dann ist es auch da durchaus so, dass das auseinanderfällt. Und also das würde ich jetzt auch nicht wegreden wollen. Also das ist auf jeden Fall.
Aber die Löhne sind da ja zum Teil recht hoch.
Genau, die sind ohnehin schon hoch gewesen. Aber die zusätzlichen Lohnerhöhungen, die sind dann beispielsweise nicht unbedingt so hoch ausgefallen, wie die jeweiligen Produktivitätssteigerungen der Jahre es hergegeben hätten.
Nur sind wir ja hier bei einzelnen Bereichen, die sehr wichtig sind für das BIP. Nur wenn wir jetzt über zum Beispiel Lieferfahrer, Pflege und all das nachdenken, das ist ja ein Inlandskonsum- und Dienstleistungskram. Also es fährt ja kein Lieferando-Fahrer aus Deutschland rüber und bringt nach Paris das Essen. Das heißt, das ist ja nur was wir in unseren Grenzen ausmachen. Und wenn man sieht, also in dem exportgetriebenen Bereich sind die Löhne durchaus auch gewachsen, vielleicht nicht so viel, wie es hätte sein sollen, wenn man auf die Produktivität kriegt, aber gar nicht so schlecht. Während wir also einen ganz großen Sektor haben, wo wir echt nach unten drücken, die gesamte Gastronomie und all das. Und das wäre ja dann schon ein Bereich, bei dem man für gewisse Anstiege so sorgen könnte, um so eine allgemeine Steigerung des Lohnniveaus hinzubekommen.
Genau, das wäre jetzt die Frage, bewirkt das eine allgemeine Steigerung des Lohnniveaus oder gibt es da eine Art, ich sag mal, Umverteilung innerhalb der Arbeiterklasse, das realistisch gesehen, gerade weil die Löhne schon im produzierenden Gewerbe relativ hoch sind, dass sie nicht so hohe Lohnsteigerungen durchsetzen können wie die im Niedriglohnsektor. Und dass, wenn dann die, sagen wir mal, Dienstleistungen in der Gastro oder sonst wo teurer werden, dass so gesehen die Verlierer auf den relativ gut bezahlten Rängen der Lohnarbeiterschaft sitzen, weil die Dienstleistungen, die sie konsumieren, dann teurer werden und zwar schneller teurer, als ihr Lohn steigt. Das ist eine Möglichkeit, die ich mir auch gut vorstellen kann. Ist aber auch relativ müßig, kann alles sein, kann alles auch anders
sein. Was ich aber auch okay fände, also ja, ich finde, wer jetzt da einen guten Job bei BASF oder Siemens hat, der kann dann auch ein paar Euro mehr bezahlen, wenn er sich das Essen liefern lässt oder ins Restaurant geht. Wir nehmen ja auch andere Preisanpassungen nach oben hin, wenn irgendein Luxuskonzern entscheidet, jetzt ist Wein und Whisky so und so viel teurer. Ohne dass wir da irgendeinen Einfluss drauf nehmen. Wir können ja nochmal auf diesen Pflegesektor blicken, weil der ja immer so hart umkämpft ist. Erstmal, wo Gesundheit zur Ware wird, werden die Arbeitsbedingungen oft besonders unerträglich und auch in staatlichen Krankenhäusern sieht es dann nicht besser aus. Hier kann man mit solchen Ideen kapitalistische Produktivität nicht weit kommen. Genau deshalb sind das oftmals staatlich finanzierte und zumindest stark regulierte Bereiche. Nur wäre jemand wie Clemens Fuest wohl der Letzte, der mehr Schulden oder höhere Steuern in Ordnung fände, damit der Staat Pflegekräften mehr Geld zahlen kann. Und hier treffen wir auf Widersprüche, für die wir sicherlich keine Lösung parat haben, auf die man aber hinweisen muss. Also man kann da nicht einfach sagen, ja, die Löhne sind da auch nochmal ordentlich gestiegen, ist alles teuer geworden, dann wird der Staat wohl nachhelfen. Nee, die muss dann irgendjemand anders tragen, aber wer soll das sein?
Und es gibt natürlich trotzdem Probleme, die sich managen lassen. Also wenn zum Beispiel, darauf verweist der Maurice und er hat völlig recht, wenn Flüchtlinge keine Arbeitserlaubnis haben, dann ist das so ein Fall, der natürlich total wahnsinnig ist. Ja, der deutsche Staat will eigentlich die Integration dieser Menschen verunmöglichen, um dann die Möglichkeit zu haben, sie am Ende wieder einfacher rausschmeißen zu können. Das ist ja die Idee dahinter, vor allem, warum man Flüchtlingen keine Arbeitserlaubnis gibt. Und dann wundert man sich wiederum, wenn Flüchtlinge auch kriminell werden. Also ich hatte jetzt kürzlich im Bekanntenkreis die Geschichte von einer, die in einem Gerichtsverfahren war, da ging es um einen Flüchtling, der wiederholt keine Arbeitserlaubnis bekommen hatte, obwohl der die wollte und der dann halt mit Drogen gedealt hat, also jetzt nicht irgendwie schlimm, der hat jetzt nicht Crack an Kinder verkauft oder so, aber der hat halt irgendwie mit Drogen gedealt und saß dann da vor Gericht, wo man sich so denkt, ja gut, was soll der auch machen, wenn der in irgendeiner Form leben will und ein bisschen mehr gerne hätte als das, was man halt als Flüchtling vom deutschen Staat so bekommt, mittlerweile auch teilweise nur noch in Form von so widerwärtigen Bezahlkarten oder so, und man darf nicht arbeiten, ja klar, dann sucht man sich mitunter auch mal andere Wege des Geldverdienstes, das sind dann halt Schwarzarbeit oder auch wirklich Illegalität, und der Staat schadet damit der eigenen Wirtschaft, er schadet der Integration dieser Menschen und sorgt dann dafür, dass, wenn diese Menschen dann auch mal auf Abwege geraten, dass sie dann auch noch diskriminiert werden. Ja, das produziert er da auch eigentlich gleich noch mit. Oder sehen wir uns was anderes an, wenn, und das sind ja oftmals Frauen, ja, es können auch Männer sein, aber oftmals sind es Frauen, wegen zu geringer Betreuungsmöglichkeiten nicht Vollzeit arbeiten können. Auch so ein schönes Beispiel. Ein Problem, das der Staat lösen kann. Also wenn der Staat Betreuungsmöglichkeiten schafft für Alte und Kranke oder auch für Kinder, also kurzum für Menschen, die in der Familie gepflegt oder betreut werden, dann sind das zwar einerseits Unkosten für den Staat und vielleicht auch erstmal kurzfristig Unkosten für die gesamte Volkswirtschaft, weil das Geld ja irgendwie besorgt werden muss. Oftmals wird es ja vom Staat dann über Steuern besorgt. Gleichzeitig kann es aber mittelfristig für die Gesellschaft und für die Gesamtwirtschaft sehr, sehr lohnend sein. Es gibt also durchaus einige Möglichkeiten, um diesem Problem des Arbeitskräftemangels etwas entgegenzusetzen, um weitere Arbeitskräfte freizusetzen. Und eine weitere Option wäre natürlich auch die Migration.
Nur ist es ja ein bisschen verrückt, wenn wir jetzt über Migration diskutieren und zum einen sagen, aus Ostdeutschland, die können nicht einfach in den Westen ziehen, aber wir gehen jetzt in Lateinamerika suchen, wer dann mal schnell nach Deutschland ziehen könnte. Also wir sehen, da ist auch ein Widerspruch, der da laufend entsteht. Also ich bin für Arbeitsmigration das will ich hier unterstreichen. Nur sehen wir auch, wie absurd das eigentlich ist, wenn man glaubt, also mit ausländischen Kräften kann man also sehr gut planen, kann man ein bisschen Planwirtschaft spielen, während das also hier mit den eigenen Leuten offenbar gar nicht geht. Lasst mich aber noch mit einer Anekdote schließen, die ich ein bisschen verklausuliert erzähle, um nicht jemanden direkt da zu meinen. Ich hatte Kontakt mit Leuten aus der Gastronomie und habe mich nicht so richtig zu erkennen gegeben, also wo ich stehe politisch, und da war man sich einig, dass der Mindestlohn viel zu hoch ist, denn das ginge nicht, dass die Küchenjungs jetzt 12,41 Euro bekommen. Das sind Leute, die zum Teil selbst kaum noch arbeiten, sondern eigentlich so da sitzen in ihren Lokalen und andere arbeiten lassen. Und es sind auch, kenne ich jetzt den einen Fall, wo das so konkret ausgesprochen wird, wo man mit einer Villa am Rhein lebt, Porsche fährt, mehrere Lokale besitzt. Das heißt, da hat man sich offenbar eine ganz gute Profitmarge abzweigen können von den Geschäften, die man da so treibt. Und zugleich ein völliges Unverständnis dafür, dass möglicherweise Leute einen höheren Mindestlohn bekommen sollen. Also kann es nicht doch auch sein, dass wir eine Unternehmerschaft haben, die sich ihre Profitmarge immer freigebiger gestaltet hat, während sie partout nicht einsieht, dass es denen, die das ja alles erwirtschaften, auch etwas besser gehen sollte. Ich will nicht alle Unternehmer über einen Kamm scheren, aber ich sehe da doch gewisse Muster, die deutlich werden. Und das sind dann auch genau die Gastronomen, die sagen, ja, man findet ja gar keine Leute mehr.
Ja, und
die sind ja auch alle faul geworden.
Ja, aber es ist schön, finde ich, dass du die Geschichte erzählst, weil das einfach so typisch ist dafür, wie viele Unternehmer letztlich auf ihre Untergebenen blicken, dass das Menschen sind, die vielleicht auch den Anspruch haben an ein gelungenes Leben. Das empfinden die als anmaßend. Die würden sich selbst niemals diese Arbeits- und Lebensverhältnisse bieten lassen, die sie anderen zumuten, damit die sie reicher machen.
Ja.
Das würde denen niemals in den Sinn kommen, das würden die sich niemals bieten lassen. Und man kann da wirklich so wunderbar sehen, das, was ich vorhin meinte, mit diesem Widerspruch, einerseits Arbeit, die sich kapitalistisch lohnen soll, von der dann aber andererseits auch noch jemand leben soll. Und dass das einfach in doch relativ großen Bereichen der Volkswirtschaft immer noch, klar, in einem Land wie Deutschland sind es jetzt keine 50% oder so, aber doch, dass doch in vielen Bereichen der Volkswirtschaft selbst so das einfache irgendwie Leben schon in den Widerspruch gerät damit, dass jemand überhaupt diesen Arbeitsplatz zur Verfügung stellt, also damit, dass er sich kapitalistisch lohnt, das ist ja schon ein großer Wahnsinn.
Ja, und dann will ich jetzt nicht alles harmonisieren und will jetzt hier nicht den guten Kapitalismus ausmalen, aber ich will doch nochmal aufzeigen, dass es auch innerhalb eines kapitalistischen Rahmens ja eine bessere Möglichkeit gäbe oder Optionen gäbe, und ich glaube, auf solche würde jetzt auch Maurice hinweisen. Es wäre ja auch möglich, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, dass besagter Gastronom nicht Porsche fährt, sondern Golf fährt. Dann ist die Profitmarge etwas geringer. Der Küchenjunge wird dann nicht gleich den Golf, den neuen Wagen kaufen und schon gar nicht den Porsche, aber der hat doch etwas mehr Geld in der Tasche. Ja, das ist dann noch nicht der Sozialismus eingeführt, aber diese Möglichkeiten gibt es ja. Und ich habe den Eindruck, dass sich sehr stark durchgesetzt hat, dass also alles teurer werden kann, man sich durchaus noch mal mehr nehmen kann, dass nur eines nicht passieren darf, das ist ein Anstieg der Löhne. Und ich glaube, das hat sich als Mentalität auch über die statistischen und sonstigen Faktoren hinaus wirklich sehr festgesetzt in Deutschland. Und das ist ein großes Problem.
Da kann ich jetzt gar nicht viel gegen sagen. Ich muss gestehen, ich kann es mir auch nicht so ganz anders vorstellen, weil ich sag mal so, jemand, der einen Laden gründet, um dann im selben Auto zu fahren wie derjenige, den man anstellt, das ist auch eher selten zu finden. Also Leute,
ich habe ja gesagt, es kann ja eine Differenz geben. Ja. Das ist ja klar, aber ich sehe doch ganz deutlich, dass die wir reden ja immer über auch die Ungleichheit, wie sie größer geworden ist. Und das liegt ja auch daran, das kann man ja auch dann anhand von Konzernen nochmal zeigen, dass Konzernchefs mal 10-mal mehr, mal 20-mal und irgendwann mal 200-mal mehr verdient haben. Und Ähnliches kann man dann auch in anderen Bereichen beobachten. Und das liegt natürlich daran, dass also offenbar doch eine gewisse Produktivität da ist und dass die Gewinnmargen gewachsen sind, dass nur so gut wie nie was nach unten weitergegeben wurde und dass man jetzt, wo das so langsam an eine Grenze gerät und man in einer rezessiven Stimmung ist, dann noch sagt, ja, die kriegen aber auch gar nichts mehr geschafft und kriegen den Hals nicht voll. Das ist ja so verrückt. Und deswegen würde ich schon sagen, ja, man kann natürlich nicht jetzt diese offenen Stellen nehmen und die Leute, die man hat, auch wenn es eine Handvoll Leute pro offene Stelle sind, sagen, so, dann setzen wir die mal da rein und dann sind die Stellen besetzt. Dass das nicht funktioniert, ist klar und dass da Qualifikationen fehlen und all das ist klar. Aber tatsächlich muss man auch darüber reden, dass wir dadurch, dass wir so eine restriktive Lohnpolitik haben oder überhaupt keine ansteigenden Löhne mehr gewohnt sind oder kennen, dass das dazu führt, dass es da kaum noch Flexibilität gibt. Und ich glaube schon, dass man durch eine bessere Lohnpolitik zumindest etwas harmonisieren könnte. Würdest du mir da gar nicht zustimmen wollen?
Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, was du mit Harmonisierung meinst in dem Fall.
Naja, also dass zum Beispiel Leute besser bezahlt werden, sich dann auch einen besseren Konsum leisten könnten. Also dass sie mehr konsumieren könnten. Also wenn man die Binnenwirtschaft ein bisschen ankurbelt, hätte das ja auch vielleicht Vorteile. Es ist ja doch ein bisschen absurd. Nach außen verspielen wir uns es mit allen möglichen geopolitischen Kräften, weil uns das nicht behagt. Die werden dann weniger von uns importieren. Und dann müsste man ja wenigstens noch, wenn man schon so weit geht, etwas für die Binnennachfrage tut. Und das geht ja nur darüber, dass man dann auch das Lohnniveau etwas ansteigen lässt.
Ich glaube, da wäre die pragmatische politische Haltung eher, also wenn man jetzt eine Wettbewerb, also wenn man so in diesem Wettbewerb natürlich steht, letztlich glaube ich, anders gesagt, wir haben ja dieses Problem vorhin schon gehabt, eigentlich auf der einen Seite will der Unternehmer möglichst viel haben, auf der anderen Seite will der Arbeiter möglichst viel haben. So, das ist ja der Widerspruch, der immer da ist. Und den hat man in Deutschland einfach aufgelöst und gleichzeitig soll konsumiert werden, dass die Wirtschaft nicht ins Stocken kommt. Und dieses Problem hat man in Deutschland einfach dadurch, in Anführungszeichen, gelöst, dass man tatsächlich einen relativ hohen Teil der Produktion einfach fürs Ausland produziert. Ne? Also dieses Nachfrageproblem hat man ins Ausland delegiert. 20% des BIP gehen einfach in Export, ja, oder in Export minus Import sogar, ja, also so. Das ist einfach das, wie das in Deutschland funktioniert. Und dadurch hat man dann quasi das Nachfrageproblem gelöst und hat auch diesen Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit auf diese Weise ein bisschen, sag ich mal, ja, irgendwie außen vor gelassen, weil man dann in diesen zumindest nach außen gehenden Sektoren, produzierenden Sektoren und allem, was da im Inland noch dranhängt, relativ gute Löhne zahlen kann. Und dann hat man natürlich so einen gewissen Anteil Leute, die eigentlich nur innerhalb Deutschlands in Dienstleistungsberufen und sonst was sind, die nicht sonderlich gut bezahlt sind. So. Mhm. Und dann ist jetzt natürlich schon die Frage, reicht es, dass man denen mehr Lohn zahlt und dadurch wird irgendwie das Wirtschaftswachstum so angekurbelt, dass das, was jetzt an Export gerade wegfällt, teilweise wegen vielleicht globaler sinkender Nachfrage, aber auch wegen geopolitischer Zankereien und sonst was, dass man das ausgleicht. Und da bin ich einfach skeptisch. So würde ich es final formulieren.
Ja, und dabei haben wir noch gar nicht über die Demografie gesprochen, wollen das jetzt auch nicht noch weiter auswalzen, nur so viel. Es ist natürlich klar, dass sehr viele Arbeitnehmer zwischen 50 und 60 Jahren sind. Wenn die in die Arbeitslosigkeit fallen, dann lassen die sich nicht mal schnell noch umschulen und vielleicht dann noch überreden, woanders hinzuziehen. Das ist dann doch ein bisschen viel verlangt und lohnt sich auch nicht so richtig. Und wenn wir über die Demografie nachdenken, wer alles in Rente geht und wie wenig nachkommen, ist das eigentlich klar, dass man das ohne Migration nicht wird lösen können. Migration sollte hier natürlich nicht dazu eingesetzt werden, um die Löhne weiterzudrücken, sondern einfach, um dann Stellen, die da sind, die besetzt werden müssen, wirklich zu besetzen und dann auch wieder zu sinnvollen Löhnen und Bedingungen. Vor 10 Jahren gab es nur halb so viel sofort zu besetzende Stellen wie heute. Und dieses Problem dürfte bei der hiesigen Demografie eher noch größer werden. Wir bleiben jedenfalls an dem Thema dran. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!